Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Im Zweiten Weltkrieg existierte neben dem militärischen noch ein weiterer Kriegsschauplatz. In Comics, Cartoons, Karikaturen und Filmen wurde mit humoristischen Mitteln gegen die feindlichen Kriegsparteien gekämpft. Auf deutscher Seite war die nationalsozialistische Führung ab 1939 bestrebt, für ihre Zwecke eine eigene, der Disney-Filmindustrie ebenbürtige Humorindustrie aufzubauen. Denn Hitler war ein Bewunderer von Walt Disney und auch Propagandaminister Joseph Goebbels wusste, gute Laune ist ein Kriegsartikel. Ursula Storost über den Kampf an gezeichneten Fronten und die psychologische Kraft des Humors.
Der deutsche Humor hatte immer schon ein schlechtes Image, sagt Professor Thomas Machow.
Das kommt ja schon in der kurzen Mitteilung über die nationale Ausgestaltung der Hölle zum Ausdruck, wo es heißt, die Briten kümmern sich um die Küche, die Italiener um die Organisation und die Deutschen erzählen die Witze, wo man dann das Gefühl hat, okay, dann kann es wirklich nur noch höllisch werden.
Im Zweiten Weltkrieg bemühten sich die Nationalsozialisten, die Massen mit viel deutschem Humor zum Lachen zu bringen, so der Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Ein gut gelauntes Volk durch humoristische Propaganda.
Propaganda ist immer genauso wie die Reklame und das liegt ja im Ursprung auch recht nahe nebeneinander. Ist natürlich eine Strategie, den Leuten auch ein Stück weit gute Laune zu machen, Zuversicht zu schenken und sie zu ermutigen. Das Ziel war, die Leute in eine Form von begeisterter Selbstüberschätzung hineinzutreiben.
Gute Laune, Zuversicht, Begeisterung und das Gefühl der eigenen Überlegenheit helfen den Menschen, Krisen, Krieg oder Seuchen zu ertragen. Das lässt sich bereits im 14. Jahrhundert nachweisen. Als die Pest in Europa Millionen Menschenleben forderte, entstanden zum Beispiel die Totentänze, sagt Thomas Machow. Makabere Bilder, auf denen das Gerippe des Todes Bauerkönigin und Bettelmann jäh aus dem Leben reißt.
Und die sind zum Teil ja durchaus fröhlich. Die wurden dann auf Friedhofsmauern oder Kirchenwände gemalt oder auch mit Versen versehen, auch als Bücher vertrieben und gedruckt. Und die drücken eine Art von Überlegenheit gegenüber dem Schrecken aus, der gerade aus dem Spaß, dem Humor und auch der Gewissheit, dass es alle trifft und nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen und nicht nur die Diener und die Bauern, sondern eben auch die Fürsten, Könige und Päpste.
Humor kann innere Widerstandskraft erzeugen, wenn äußere Bedingungen aus dem Ruder laufen, wenn Bomben fallen oder Söhne an der Front verbluten. Deshalb war es den Nazis schon vor Kriegsausbruch wichtig, die Menschen mit humorvoller Propaganda zu versorgen, zum Beispiel in Cartoons und Trickfilmen. Dr. Nils Schröder, Designer und Comiczeichner, hat über Humor im Zweiten Weltkrieg promoviert. Titel: Gute Laune ist ein Kriegsartikel.
Es gab natürlich auch die Hetzbilder des Stürmers, die sich an ein ganz bestimmtes Publikum richteten. Also das heißt, es war ein gezeichneter Humor, der gegen Minderheiten hetzte. Dieser Humor funktionierte natürlich bei bestimmten Menschen.
Und zwar bei denen, die sowieso mit den Nazis sympathisierten und deren menschenverachtende Ideologie unterstützten. Aber Propagandaminister Goebbels ging es vor allem um jene Deutschen, die kritisch auf das tausendjährige Reich blickten.
Goebbels hatte ja zum Beispiel die Wochenzeitung Das Reich ins Leben gerufen, um gerade die Intellektuelleren auch anzusprechen. Und nun beobachtete man, dass im Grunde ein plumper propagandistischer Humor, der nur den Feind abwertete, dass der immer weniger funktionierte, denn dafür wehrten sich die Feinde einfach viel zu effektiv.
Goebbels hatte schon früh erkannt, dass die Nationalsozialisten ihre Ziele nur dann durchsetzen konnten, wenn das Volk geschlossen hinter ihnen stand. Und dafür brauchte man die gute Laune.
Gute Laune ist ein Kriegsartikel. Das ist ein Zitat von Goebbels aus dem Jahr 1941. Und Goebbels persönlich hatte mal beschrieben, wie eigentlich die NSDAP zur Macht kommen könnte. Und er hat dafür zwei Möglichkeiten gesehen.
Einmal den Gegner so lange mit Maschinenpistolen zusammenzuschießen, bis er die Überlegenheit dessen erkennt, der im Besitz dieser Maschinengewehre ist, oder durch eine Revolution des Geistes die Nation umgestalten und damit den Gegner nicht zu vernichten, sondern zu gewinnen.
Hitler, so Nils Schröder, war ein großer Fan der Disney-Filme. Mickey Mouse und Donald Duck brachten seit Ende der 1920er Jahre die Menschen zum Lachen. Zusammen mit Goebbels plante Hitler in Deutschland, eine Trickfilmindustrie nach amerikanischem Vorbild aufzubauen. Tatsächlich gab es erwähnenswerte deutsche Produktionen. So entstand zum Beispiel 1940 der Propagandatrickfilm Der Störenfried vom Werbezeichner Hans Held.
Der Film sollte das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Ausgangslage war so, 1939 war Polen überfallen. Es war aber noch unklar, wie sich der Krieg mit Frankreich und England dann entwickeln würde. Man befürchtete ja eine Wiederholung des Ersten Weltkrieges. Und davor hatten die Menschen in ganz Deutschland eine ungeheure Angst.
Was? Der Fuchs ist wieder da! Oh,
der Störenfried, ein auf den ersten Blick putziger Zeichentrickfilm von knapp 3 Minuten, handelt von einem Fuchs, der plötzlich in einem Wald auftaucht und Hasen, Igel und Insekten bedroht.
Und jetzt passiert Folgendes, alle Tiere halten zusammen. Die Wespen machen eine Art Luftaufklärung. Es gibt dann einen Angriff einer Wespenformation, die mit Luftwaffengeräuschen untermalt ist, die dann eben diesen Fuchs angreift. Die Igel haben dann Stahlhelme. Die Aussage des Films ist, wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir den äußeren Feind besiegen.
Filme oder Karikaturen, in denen die Kriegsfeinde als Versager dargestellt wurden, die an der deutschen Volksgemeinschaft scheitern, funktionierten allerdings nur, solange die deutschen Truppen problemlos von Sieg zu Sieg eilten. Denn Humor muss der Wahrheit entsprechen, sagt Nils Schröder.
Das heißt, solange es gut stand für die Kriegführung des Deutschen Reiches, solange funktionierte auch noch ein gewisser Humor, der sich über die Feinde lustig machte, der meinetwegen behauptete, dass die englische Luftwaffe schon mehr oder weniger am Ende ist. Aber das drehte sich relativ schnell. Schon 1940 war absehbar, dass England nicht zu besiegen ist. Und insofern funktionierte auf einmal auch der propagandistisch zielgerichtete Humor weniger.
Spätestens ab 1943 mühte sich die NS-Führung, die Bevölkerung mit eher unpolitischen Karikaturen und Filmen bei guter Laune zu halten. Zum Beispiel mit dem Film Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann.
Sind Sie der neue Schölung?
Bitte.
Nehmen Sie die Mütze ab.
Das sehen Sie auch, wenn ich mit Ihnen spreche.
Sie heißen?
Johann Pfeiffer.
Mit einem F oder mit zwei?
Mit drei, Herr Professor.
Mit drei F?
Eins vor dem Ei, zwei hinter dem Ei.
Im Großen und Ganzen geht es also um Schülerstreiche, es geht um die gute alte Zeit, damit ist die wilhelminische Epoche gemeint. Und Goebbels und seine Mitarbeiter im Propagandaministerium haben eben klar erkannt, die beste propagandistische Wirkung hat der unpolitische Humor, denn den anderen nimmt man uns sozusagen nicht mehr wirklich ab.
Humor, das wussten die Nazis gut, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Aber, so Nils Schröder, Humor ist auch eine anarchische Kraft.
Und jeder Versuch, den Humor zu steuern und zu manipulieren, der hemmt den Humor und führt letztlich dazu, dass sich der Humor gegen das Regime selber richtet. Die Weimarer Zeit hatte viele Probleme, wirtschaftlicher Art, auch durchaus politischer Art, aber sie war eine freie Gesellschaft und der Humor konnte frei sich entwickeln.
Das war nach dem Machtantritt der NSDAP nicht mehr opportun. Schon früh war klar, der Humor muss kontrolliert werden. Zitat Josef Goebbels vom 4. Februar 1939 im Völkischen Beobachter.
Natürlich gibt es in Deutschland noch Humor genug. Aber es gibt Reservate, die uns heilig sind und an die soll sich niemand heranwagen. Wir haben Humor, aber hier gibt es eine Grenze.
Genau diese Grenze war es, die den deutschen Humor zwischen 1933 und 1945 so wenig humoristisch machte, sagt Dr. Stefan Mühlhofer, Historiker, Geschäftsführer der Dortmunder Kulturbetriebe und Experte für Comiczeichnungen im Nationalsozialismus.
Wenn gezeichnete Ware so ideologisch wird, dass man links und rechts sozusagen nicht mehr einen Spalt hat, wo andere Dinge auch vorkommen, ich glaube, dann wird es einfach anstrengend. Also wenn die Ideologie einen sozusagen im ersten Augenblick schon anpackt und man die sofort sieht, dann wird es schwierig für die Sachen auch in Zukunft zu überzeugen.
Humor braucht Freiheit. Deshalb, so Stefan Mühlhofer, sind die amerikanischen und britischen Karikaturen und Trickfilme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht nur besser gemacht, sondern auch bis heute aktuell und sehenswert.
Sie sind pointierter, sie haben den größeren Witz. Zum Beispiel viele Superman-Geschichten, die sich um den Krieg ranken, die sind heute noch wirklich lesenswert. Einmal zieht er Stalin und Hitler vor das Tribunal des Völkergerichtshofs und solche Sachen. Die haben heute noch sozusagen so einen, ja, schön wäre es gewesen, wenn es so gewesen wäre, Effekt.
Eine Karikatur von Carl Giles in der britischen Sonntagszeitung Reynolds News Nach den Bombenangriffen der deutschen Luftwaffe von 1940 zeigt die weit ausschwingende Treppe eines englischen Herrenhauses. Ein abgestürztes deutsches Flugzeug hängt zwischen den Lüstern der völlig verwüsteten Decke. Der livrierte Butler sagt zu seinem Kollegen:
Es wird recht interessant sein, was seine Lordschaft sagen wird, wenn er diese Kleinigkeit zu Gesicht bekommt.
Im Gegensatz zum deutschen Humor benutzt der englische Humor viel mehr Selbstironie, sagt der Comicforscher Nils Schröder.
Der englische Humor basiert sehr, sehr stark darauf, sich über eigene Eigenschaften lustig zu machen. Es gibt da eine tolle Beschreibung von der Schwester des Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Sabine Bonhoeffer, sie hatte einen jüdischen Juristen geheiratet und 1938 ist diese Schwester ihrem Mann nach England emigriert. Und sie sagt, die englische Mentalität ist spielerischer. Der Engländer fechtet, der Deutsche kämpft.
Gute Laune ist ein Kriegsartikel, so lautet der Titel des Buches von Nils Schröder, das gerade im Bebra Verlag erschienen ist.